für Bergsteiger. Ein Podcast von BR24.
Herzlich willkommen zu BR24 für Bergsteiger. Am Mikrofon ist Andrea Zinnecker. Palmen im Schnee, Ostern im Klee. In diesem Jahr hat sich das Wetter tatsächlich an die alte Bauernregel gehalten. Und jetzt, da könnte man zum Klee noch den Badesee hinzufügen angesichts der sommerlichen Temperaturen. Deshalb sorgen wir jetzt für etwas Abkühlung.
Wir haben Temperaturen gehabt zwischen minus 22 und minus 36 Grad. Was aber fast schlimmer ist wie die Temperatur selber, ist der Wind. Die sogenannte Wind-Chill-Temperatur. Und wenn man halt bei minus 36 Grad noch 50 km/h Wind hat, dann kann sich das schon anfühlen wie minus 50 Grad.
Inzwischen ist Matthias Jaggi vom Schweizer Lawinenforschungsinstitut in Davos wieder zurück aus der Antarktis mit der Erkenntnis, der Schnee muss ins CT, also in den Computertomographen. Wir bleiben noch beim Schnee und ziehen eine Winterbilanz, gehen auf Skitour ins Rauriser Tal in den Hohen Tauern, pflücken Bärlauch am Hetzliser Berg in der Fränkischen Schweiz und geben ihnen ein neues Bergrätsel auf. Man riecht ihn schon von Weitem, den Bärlauch. Er schmeckt wie eine Mischung aus Petersilie und Knoblauch, wächst im Frühling in den heimischen Wäldern und bereichert die Kulinarik. Bärlauchpesto, Bärlauchbutter, Bärlauchsuppe oder eine Bärlauch-Hollandaise zum Spargel. Allerdings ist der Bärlauch mittlerweile so beliebt geworden, dass zum Beispiel am Hetzliser Berg in der Fränkischen Schweiz in den vergangenen Jahren eine regelrechte Jagd auf den Bärlauch stattgefunden hat. Immer mehr Menschen kamen, um den wilden Bärlauch zu ernten. Inzwischen aber gibt es wieder eine gute Balance zwischen Naturschutz und Naturnutz, Isabel Pogner berichtet.
Es nieselt in der Fränkischen Schweiz. Trotzdem stehen einige Autos beim Wanderparkplatz auf dem Hetzliser Berg. Von dort aus marschieren die Bärlauchpflückerinnen und Pflücker den Kiesweg entlang in das kleine Waldstück. Die Hügel sind bedeckt mit quietschgrünen, saftigen Bärlauchblättern. Klaus Konnert und seine Frau Elfriede sind zum ersten Mal am Hetzliser Berg.
Wir haben den Tipp von unserer Nachbarin bekommen, Bärlauchparadies, und jetzt sind wir da.
Was die Nachbarin auch gesagt hat.
Bitte auf keinen Fall links pflücken, denn links ist Naturschutzgebiet. Da vorne ist übrigens auch ein Schild, da steht es drauf.
Denn in den vergangenen Jahren gab es am Hetzliser Berg immer wieder Probleme. Die Menschen kamen teilweise in Scharen und mit großen Säcken an, die sie mit Blättern vollgestopft haben. Seit fast 40 Jahren liegt der halbe Berg im Naturschutzgebiet. Dort darf also gar nichts gepflückt werden. Waldtiere und Boden sollen geschützt werden. Das Gebiet ist ausgeschildert. Naturschutzwächter sollen die Menschen zusätzlich sensibilisieren. Das scheint Wirkung zu zeigen. Der Hang bleibt unberührt. Außerdem wissen alle, die sich ein Bärlauchsträußchen mitnehmen, genau, was sie dürfen und was nicht. So wie Karl-Heinz und Christa Schumann.
Man soll natürlich nur in Maßen pflücken und nicht ganze säckeweise die Sachen mit nach Hause nehmen. Denn wenn das jeder macht, dann gibt es kein Naturschutzgebiet mehr.
Laut Bundesnaturschutzgesetz darf man Blumen, Kräuter oder auch Bärlauch in geringen Mengen für den persönlichen Bedarf entnehmen. Ein Handstrauß pro Person ist also okay. Spätestens bei einer Stofftüte voll ist dann aber Schluss.
Unten nicht zu viel Stiel weg und das ganze Blatt einfach abknicken. Nicht von einer Pflanze gleich alles, sondern am besten so jeweils nur ein, zwei Blättchen pro Pflanze, dass die nicht so leiden. Und das war's. Und dann nicht so zusammenquetschen hier. Ich meine, nachher wird's ja eh püriert. Aber jetzt sieht's halt schön aus, wenn man es so schön einzeln hier übereinander legt.
Und was macht Familie Konrad nun damit?
Ja, ich mache Bärlauchpesto, dann halt mit Nudeln an den Bärlauch ganz viel Olivenöl, den Bärlauch feinhacken, Olivenöl rein, Parmesan, gehackte Walnüsse.
Vor dem Verarbeiten sollte man den Bärlauch aber gut waschen, Stichwort Fuchsbandwurm. Und an den Blättern riechen, denn wenn die nicht nach Knoblauch duften, könnte es sich um die giftigen Maiglöckchen handeln. Wer sich mit seiner Ernte unsicher ist, hat noch bis etwa Mai Zeit, um neuen Bärlauch abzuzupfen.
Isabel Pogner über das Bärlauchpflücken am Hetzliser Berg in der Fränkischen Schweiz. Vom Bärlauch zurück in den Schnee. In Sachen Schnee- und Lawinenforschung gehört das SLF in Davos, das Schweizer Lawinenforschungsinstitut, zu den ersten Adressen weltweit. Und die Forscher und Techniker des SLF sind auch weltweit tätig, zum Beispiel in der Antarktis. Matthias Jaggi ist technischer Mitarbeiter im Bereich Schneephysik und hat in den antarktischen Sommermonaten den Aufbau der Schneedecke untersucht und Proben genommen, um Klimamodelle zu präzisieren. Und zwar auf der französisch-italienischen Forschungsstation Dom Concordia in der Ostantarktis. Inzwischen ist Matthias Jaggi wieder zurück mit einer sehr speziellen Erkenntnis. Zitat: Der Schnee muss zur Computertomographie. Warum? Das wird er uns gleich selbst verraten. Grüße, Herr Jaggi.
Grüße, Frau Zinecker.
Herr Jaggi, warum muss denn der Schnee ins CT?
Das ist zurzeit eigentlich die präziseste Methode, um Schnee physikalisch zu charakterisieren.
Und wie geht das genau? Also wie bringe ich den Schnee, ohne dass er schmilzt, ins CT?
Ja, der Schnee muss natürlich immer unter 0 Grad sein. Das heisst, der Computertomograph, der steht auch in einem Labor, das kühlt ist, wie minus 15 Grad. Und dann können wir kleine Schneeproben ausstechen. Die haben einen Durchmesser vielleicht von 8 cm und eine maximale Höhe von 10 cm. Und der Schnee kommt dann in den Computertomograph und dann können wir einen Scan oder eine Tomografie ausführen. Also wir sehen dann effektiv die Struktur vom Schnee, die aus Eis und Luft besteht.
Und das genaue Ziel dieses Forschungsprojektes?
Ziel ist, dass wir verstehen, wie die Schneemetamorphose, also die Umwandlung vom Schnee, die stabile Wasserisotope beeinflusst.
Die Antarktis ist ja bekannt für das kälteste und raueste Klima weltweit. Wie warm war es denn, als Sie vor Ort in der Antarktis waren? Also auch Stichwort Klimaerwärmung.
Wir haben Temperaturen gehabt zwischen minus 22 und minus 36 Grad, was ziemlich im Schnitt liegt, also was jetzt nicht außergewöhnlich warm oder außergewöhnlich kalt ist. Was aber fast schlimmer ist wie die Temperatur selber, ist der Wind. Die sogenannte Wind-Chill-Temperatur. Und wenn man halt bei minus 36 Grad noch 50 km/h Wind hat, dann kann sich das schon anfühlen wie minus 50 Grad. Und das macht es dann auch sehr anstrengend zum draussen arbeiten.
Wie sieht denn die Landschaft rund um die Forschungsstation aus?
Einfach weiss. Soweit man sieht man weiss. Es gibt keine Berge. Die einzigen Erhebungen, die es gibt, sind halt Schneedünen. Und wenn die Luft noch so ein bisschen dunstig ist, kann man eigentlich den Horizont oder beziehungsweise den Himmel und den Boden gar nicht gross unterscheiden.
Das ist dann ja fast wie ein Whiteout. Herr Jaggi, Ihr Gepäck, 6 Metallkisten, ein Koffer, 2 Fässer, 3 Styroporbehälter, insgesamt 450 Kilogramm und mit dabei im Gepäck Kräutertee.
Genau, ja, es gibt ja eigentlich dann nichts Besseres, wie halt mal ein bisschen zurücklehnen und einen Tee trinken. Und auf der Station selber haben sie jetzt nicht den Tee gehabt, den ich gerne getrunken hätte. Und darum habe ich noch Kräutertee gepackt.
Die Forschungsstation, die liegt ja auf einem 3000 Meter dicken Eisschild. Ganz unten im Eisschild befindet sich circa 1,5 Millionen Jahre altes Eis. Das muss ja ein gigantisches Klimaarchiv sein.
Das ist es. Und sobald man dann die Eisbohrkerne rausgezogen hat, kann man die natürlich dann in einem Labor untersuchen auf Klimagas und kann dann so Rückschlüsse machen auf das Klima vor Hunderttausenden von Jahren. Welche Gaskombinationen oder welche Gaskonzentrationen zu Warmphasen geführt haben, die kann man dann in Klimamodell einbauen.
Der Aufbau der antarktischen Schneedecke, was ist da vielleicht auch das Spezielle daran?
Man hat in der Antarktis sehr wenig Niederschlag. Und darum sind die einzelnen Schichten, die pro Jahr dazukommen, die sind sehr dünn. Und man hat sehr viel Wind, also die Schneedecke ist auch durch den Wind sehr stark beeinflusst. Es gibt sehr viele Dünen. Das heisst, die ist auch nicht sehr homogen. Und sie ist natürlich auch massiv kühler wie eine alpine Schneedecke.
Sie haben ja auch viele Schneeproben genommen, Schneeproben, die dann auch nach Europa geschickt wurden. Aber diese Schneeproben, die müssen ja irgendwie haltbar gemacht werden. Und Sie hatten da also eine spezielle chemische Flüssigkeit dabei.
Ja, genau. So eine Schneemikrostruktur kann natürlich sehr fragil sein. Das kann sein, dass die Kristalle dann auseinanderbrechen. Und das wollen wir ja verhindern. Wir wollen dann in Davos bei uns im Labor den Schnee noch genau so haben, wie das er war. Und die Dülftalat, das ist eben eine chemische Flüssigkeit, die Eis nicht löst und die auch noch flüssig ist, unter 0 Grad. Die Flüssigkeit, die füllt den gesamten Porenraum dieser Schneestruktur und dann kann ich das gefrieren und dann hat man eine feste, stabile Probe, die man dann auch sehr gut transportieren kann.
Herr Jaki, Sie hatten ja auch ein sehr spezielles Gerät dabei, eine Neuentwicklung am Schweizer Lawinenforschungsinstitut, den Snow Imager. Was ist denn das genau? Worum handelt es sich da?
Das sieht aus wie so eine uralte Fotokamera. Die Kamera ist vorne offen, das ist eine Box. Man hat LEDs drinnen verbaut, die Infrarotlicht aussenden. Und über das Infrarot kann man Schneeeigenschaften messen, wie zum Beispiel Schneedichte oder spezifische Oberfläche von dieser Mikrostruktur.
Also sozusagen ein im weitesten Sinne optisches Verfahren, um Schneeprofile zu vermessen, zu analysieren. Was haben Sie denn in Ihrer Zeit in der Antarktis am meisten vermisst?
Also am meisten vermisst habe ich schon auch mal alleine zu sein, weil man ist ja dauernd irgendwie in einer Gruppe und einfach mal rauszugehen in den Wald und alleine zu sein, das habe ich recht vermisst. Und auch mal selber einkaufen zu gehen und dann selber zu kochen.
Dem steht nun nichts mehr im Wege. Alleine Waldbaden und Bärlauch für die Küche pflücken, das geht auch in Davos. Vielen Dank, Matthias Jaki vom Schweizer Lawinenforschungsinstitut, für das Gespräch über Ihre Zeit in der Antarktis. Während heuer die Temperaturen im antarktischen Sommer normal waren, war der Winter bei uns zu warm. Skigebiete wie das Sudelfeld oder das Oberjoch mussten bereits Mitte März schließen. Auch öffentliche Zuschüsse konnten vielerorts den Betrieb der Schneekanonen nur vorübergehend retten. Die Alpspitzbahn in Nesselwang hat bereits am 23. März den Start in die Sommersaison ausgerufen, obwohl es ja Anfang Dezember einen Rekordwintereinbruch gab. So stellt sich wieder einmal die Frage nach der Zukunft des Skibetriebs, für Georg Bayerle dringlicher denn je.
Das Skigebiet Sudelfeld hatte am Anfang der Saison noch einmal eine 500.000 Euro in 9 zusätzliche Schneekanonen investiert. Die Beschneiung des Jänner in Schönau am Königssee wurde von der Gemeinde mit 300.000 Euro unterstützt. Trotzdem ging in beiden Fällen der Schnee früh aus und die Jännerbahn verkündete im Januar den Ausstieg aus dem Pistenbetrieb, der für erheblichen Diskussionsstoff gesorgt hat.
Schon dreist, was man gemacht hat, die 4 Jahre vorbei, diese Bahn gebaut. Weil das hat man vorher auch gewusst, dass im Winter kein Geschäft ist.
Ich meine, eine Seilbahn ist ja ganz in Ordnung, ne? Aber die 2 Lifte, wo rausgeschmissen das Geld, sind eine reine Steuergelder von uns verblosen.
Mit 10 Millionen Euro hatte der Freistaat Bayern erst 2019 den groß angelegten Ausbau der Jännerbahn gefördert. Der Fall ist Anlass für den grünen Landtagsabgeordneten Christian Zwanziger, Korrekturen an der staatlichen Förderpolitik zu verlangen.
Dass wir das reformieren, dass wir die Beschneiung zum Beispiel rausnehmen, aber auch Geländemodellierungen, Parkplätze und neue Trassen. Wir wollen moderne Lifte, wir wollen auch mit Lifte modernisieren, aber Beschneiung hat für mich nichts mehr mit zukunftsfähigem Tourismus zu tun. Da finde ich es einfach ein Fehlanreiz, ein wirtschaftspolitischer Fehlanreiz.
Seit 2009 wurden mit der Seilbahnförderung über 100 Projekte mit 108 Millionen Euro gefördert, knapp 11 Millionen rein für Beschneiungsanlagen. Schon 2015 hatte der damalige Präsident der Alpenschutzkommission Zipra Deutschland, Erwin Rothgang, kritisiert:
Für mich ist das Wesentliche die Verantwortung der öffentlichen Hand. Sie gibt ihr Geld falsch aus, sie verhindert die Umkehrung des Nachdenkens, indem sie das Falsche fördert.
Bevor die Seilbahnförderung Ende 2025 verlängert werden könnte, soll sie evaluiert werden, bekräftigt das Landwirtschaftsministerium das schon bisher übliche Verfahren. Ob die Jännerbahn gegebenenfalls Fördergelder zurückzahlen müsste, hänge vom künftigen Betriebskonzept ab, so das Ministerium. Christian Zwanziger von den Grünen fordert grundsätzlich, dass alternative Wintertourismuskonzepte sichtbarer werden.
Die Angebote, die es gibt, die werden halt aus meiner Sicht ein bisschen unter den Scheffel gestellt, wenn man einfach weiterhin sagt, wir brauchen Schneekanonen, wir brauchen Schneekanonen. Viele Orte zeigen, dass sie mit Winterwandern, mit Skitouren gehen, wenn es halt Schnee gibt und so weiter, gute Geschäfte machen. Es ist auch so, dass die meisten Reisenden nicht so sind, dass sie sagen, Alpinski fahren, sonst nichts, sondern die wollen oft einen bestimmten Ort einfach. Die wollen nach Garmisch und wenn das Angebot passt, dann gehen die Skifahren, wenn der Schnee liegt und gehen wandern, wenn der Schnee nicht liegt.
Während bayerische Skiorte nach dieser Saison gemischte Bilanzen oder Zweckoptimismus vorlegen, melden beispielsweise Schleching und das Achental 4% mehr Gäste im abgelaufenen Jahr. Im Ganzjahrestourismus funktioniere auch ein Winter ohne Schnee. Anders stellt sich die Lage für höher gelegene Gebiete dar, wie bei den Bergbahnen Oberstdorf-Kleinwalsertal.
Also wir sind in diesem Winter, kann man sagen, zufrieden. Hat natürlich mit der Höhenlage zu tun. Es gibt sehr viele Kollegen, die tiefer liegende Skigebiete haben, die schon lange zu haben. Aber wir aufgrund der Höhenlage sind mit dem Winter zufrieden.
Marketingchef Jörn Homburg stützt seinen Optimismus auf Wetter- und Klimadaten, die Experten für die Seilbahn aufbereitet haben.
Wir gehen davon aus, dass wir eine Erwärmung bei uns hier für uns gerechnet in Oberstdorf-Kleinwalsertal zwischen 0,5 und 0,8 Grad bekommen. Bis 2050, dass wir einen Rückgang zwischen 5% und 9% der Schneebedeckungstage mit mehr wie 10 Zentimeter haben. Und das sind Zahlen, die uns dahingehend beruhigen, dass wir sagen, ja, wir werden dort Skifahren. Wahrscheinlich in einer anderen Form. Thema weißes Band in grüner Wiese. Auch das wird es zukünftig sicherlich häufiger geben. Aber ich glaube, dass der skifahrende Gast das auch akzeptiert, weil er Skifahren möchte.
Deshalb geht es hier auch weiter mit den Investitionen in den Skitourismus.
Also grundsätzlich war uns dieser Zeithorizont mal wichtig, 2050. Wir haben verschiedenste Anlagen, die modernisiert werden müssen. Wir haben in den letzten 10 Jahren rund 200 Millionen Euro investiert.
Die Entwicklungen laufen also in Bayern, auch abhängig von der Höhenlage, extrem auseinander. Das zeigen allein die Beispiele Schönau und Oberstdorf. Matthias Garschagen, Geografieprofessor in München, warnt grundsätzlich, dass ein Ausstieg aus immer größeren Investitionen immer schwieriger wird.
Das ist natürlich ein Thema der Generationengerechtigkeit. Also die Frage ist schon, verbauen wir eigentlich durch eine vermeintliche Anpassung in den nächsten 2 bis 3 Dekaden die Zukunft dann der nächsten 80, 90 Jahre, weil natürlich diese Beschneiung nicht langfristig nachhaltig ist. Das wird nicht funktionieren. Dafür ist der jetzt schon losgetretene Klimawandel zu stark.
Ihr neues Konzept für den Winter jenseits des Pistenbetriebs will die Jännerbahn Ende Mai vorstellen. Bürgermeister Hannes Rasp in Schönau erwartet, dass es der Gemeinde eher Nutzen als Schaden wird. Anregungen könnte er sich an Orten wie dem Bergsteigerdorf Schleching im Achental holen.
Eine Winterbilanz von Georg Bayerle. Auch in den Hohen Tauern neigt sich der Winter allmählich dem Ende zu. Ganz hinten im Rauriser Tal ist es aber noch weiß. Vielleicht eine letzte Gelegenheit, die Tourenski auszuführen. In den Bergen, in denen die Menschen seit Jahrhunderten nach edlen Metallen suchen, in der Goldberggruppe. Volkert Lenz war dort unterwegs und seine Skitour beginnt mit einem Unglück.
Als erstes hatte Helmut Thomasek Mühltaler die Katastrophe gerochen. Das saure Aroma von zermahlenem Gestein lag über dem Talschluss von Hüttwinkel, als an jenem Augusttag der Berg kam. Hunderttausende von Kubikmetern Steinen und Schlamm ergossen sich vom Pilatuskar über Almen und Böden. Heli konnte von seinem höher gelegenen Ammererhof nur ungläubig zuschauen.
Nein, in der Früh hat es halt stark geregnet. Und es ist noch stärker hat's geregnet und noch stärker und dann kommt dann irgendwann einmal das Geröll daher, weil das ist dann wie wenn du voll unter einer Dusche stehst, nicht? Und das hat halt da drüben nicht aufgehört und dann wird's dann schon laut im Talschluss, weil halt die ganzen Wasserfälle immer mehr Wasser liefern. Aber dann hast du gesehen, dass da drüben so irgendwie Steine verschoben werden und dann habe ich schon gesehen, was los ist.
Am Ende der großen Flut war eine Fläche von 14 Fußballfeldern verwüstet. Die Mure hatte die Ebenen von Kolm-Saigurn mit Geröll zugeschüttet. Davon ist jetzt im Winter wegen des Schnees nichts zu sehen. Wohl aber der tiefe Graben, den die Schlammlawine in die Hänge unterm Hochahngipfel gegraben hat. Klaus Gruber, ortskundiger Bergführer aus dem Salzburger Lungau, ist beeindruckt.
Also wenn man da rüber schaut, man sieht da richtig so einen Geländeeinschnitt da in dem Kessel und Wahnsinn, was da für irre Mengen eigentlich weggekommen sind. Teilweise bis 70 Meter hat es da einfach weggefräst. Ja. Und die Mure hat da einfach extrem viel Material mitgenommen. Und das ist eigentlich gewaltig, ja, was da für Naturkräfte wirken. Ja.
Ein paar Monate nach dem Unglück präsentiert sich der Talschluss mit dem Naturfreundehaus und dem Ammererhof als friedvolles Areal. Ein idealer Platz eigentlich, um in alle Himmelsrichtungen mit 2 Brettern unter den Füßen auszuschwärmen. Tourenstart.
Es nennt sich Kolm-Saigurn, das Gebiet. Und wir gehen in Richtung Sonnenblick, steigen jetzt eigentlich da am Sommerweg auf. Das wird ein bisschen spannender, weil es doch im unteren Teil etwas steiler und über so rinnenartiges Gelände hochgeht, also der Sommerweg eben.
Die Stahlkanten der Ski kratzen ordentlich auf dem hartgefrorenen Schnee, als es über einen steilen Steig zwischen felsigen Abbrüchen hindurch zum Neubau hinaufgeht. Ein spezieller Name scheint den Erbauern des trutzigen Schutzhauses auf 2175 Meter Höhe nicht eingefallen zu sein. Massive Steinwände mit Holzschindeln verkleidet. Gemütlich auf einer Schneewächte neben dem Haus mit dem Panoramablick thronend, lässt sich das großzügige Skitourengebiet in dem Tauerntal fast vollständig überblicken. Gipfelschau mit Bergführer Klaus Gruber.
Wir haben hier die zwei großen Touren, hoher Sonnenblick und gegenüber da ein hoher Arn. Also sind sicher die zwei Klassiker, die am meisten frequentiert und besucht sind. Da hinten ist der Ritterkopf, der natürlich nicht so viel begangen wird. Ist eine sehr anspruchsvolle Tour, mehr als 2000 Höhenmeter Anstieg vom Tal. Und du brauchst natürlich eine sehr, sehr sichere Lawinenlage. Das ist sehr steil, man sieht Fels durchsetzt, der Rücken, also da komme ich schon an die 40 Grad.
Doch nicht nur Skitouren-Spezialisten kommen hier auf ihre Kosten. Wer sich nicht an die steilsten und abweisendsten Spitzen der Goldberge traut, der steuert ganz einfach das Areal weiter östlich an. Dort findet sich ideales Tourengelände, auch für den Spätwinter.
Richtung Gasteinertal rüber wird das Gelände einfach sanfter. Gell? Da hinten sehen wir dann einen Silberpfennig, Kolmkar Spitze hinter der Scharte. Das sind eigentlich so diese bekannten und sehr beliebten, ein bisschen leichtere Touren einfach. Ja, ist gemäßigteres Gelände, habe ich weitere Flächen.
Genug Platz also, um sich in den nächsten Tagen auszutoben draußen im Schnee. Und der wird hier am Alpenhauptkamm immer dann reichlich abgeladen, wenn der Wind aus Nordwest kommt. So wie neulich. So lässt sich prima in ein steiles Couloir hineinstechen, das einer grandiosen Skitourenabfahrt das Sahnehäubchen aufsetzt, bis hinab zum Ammererhof. Dort zeigt Helmut Thomasek-Mühltaler nochmal in den Talboden, in dem sich vor gar nicht langer Zeit das Naturdrama abgespielt hat.
Es ist jetzt nicht schlechter oder schircher geworden, sondern wenn man da jetzt runterschaut, im Sommer schaut es auch so ähnlich aus wie jetzt. Gell? Da meinst du, drüben hat es geschneit, aber dabei liegen da die Steine.
Volkert Lenz war auf Skitour im Rauriser Tal und hat auch die Folgen der Moore von Kolmseigorn in Augenschein genommen. So langsam kommt wieder Leben in die alpine Natur. Soldanellen, Leberblümchen und Schlüsselblumen setzen Farbtupfer. Bären und Murmeltiere wachen auf, doch es gibt auch echte Langschläfer. Und um so einen geht es in unserem Aprilbergrätsel. Sie schläft wie ein Murmeltier ihr halbes Leben lang. Mindestens 6 Monate, manchmal auch 8. In einem Erdloch mitten im geschlossenen Bergwald. Ein echter Langschläfer. Ob die Klimaerwärmung sie früher wach werden lässt, schwer zu sagen, weil sie so selten ist. Eines der seltensten Wesen überhaupt in Mitteleuropa. Seit dem Jahr 2000 wurde sie in Bayern nur an 6 Standorten nachgewiesen. 5 Exemplare in den Allgäuer Alpen und 7 im Bayerischen Wald. Und das war's auch schon. Ein putziges Wesen, nicht mal 8 Zentimeter groß und ein Fliegengewicht maximal 11 Gramm leicht. Also absolut kein Grund, wegen ihr auf den Tisch zu springen. Zumal sie sich nicht verschaukeln lässt. 2018 wurde sie von einer Wildtierkamera am Riedberger Horn erfasst und dann war's aus mit der geplanten Skischaukel, weil sie auf der roten Liste steht und rot toppt weiß. Am Boden hüpft sie, im Geäst klettert sie und ihren Nachwuchs säugt sie, ungewöhnlich für ihre Art, 5 Wochen lang. Von den Karpaten bis zum Kaukasus, von den Beskiden bis zum Baikalsee, vom Erzgebirge bis zu den Ostalpen. Im österreichischen Alpenraum wurde sie schon 1950 entdeckt, an der Südseite der Wölzer Tauern. Nach dem Winterschlaf im Bergwald bevorzugt sie einmädige Almwiesen und Blockhalden mit Quellaustritten. Oberhalb von 2000 Metern gefällt es ihr allerdings nicht so gut. Dafür liebt sie Gangsteigeln, also parallel verlaufende Furchen, entstanden durch Viehtritt oder Frost, weil es hier ein für sie ideales Kleinklima mit hoher Luft- und Bodenfeuchte und wenig Wind gibt. Und bei Schlechtwetter verfällt sie in einen lethargischen Zustand, um Energie zu sparen, wie auch so mancher Homo sapiens. Aber noch schläft sie ja. Wenn Sie nun wissen, wen wir suchen, dann schicken Sie Ihre Lösung bitte an den Bayerischen Rundfunk, Bergsteigerredaktion 81 011 München oder als Mail an bergsteiger@br.de. Drei schöne und natürlich bergtaugliche Preise warten auf Sie, darunter auch ein Rucksack-Radio-Rucksack. Einsendeschluss ist am kommenden Wochenende. Die Auflösung erfolgt dann in 14 Tagen. Viel Glück! Danke fürs Zuhören und noch einen erholsamen Sonntag.